Auf in die Zukunft, der Podcast zum Perspektivprozess des Siffert Investbund. Und damit herzlich willkommen schon zu Folge 20 von Auf in die Zukunft. Heute zum Thema Siffert im Emotion, geteilte Verantwortung statt klassischer Vorstandsarbeit. Und wir freuen uns sehr, dass Daniel Rempe zu Gast ist. Schön, dass du da bist.
Ja, hallo. Freue mich auch.
Ja, herzlich willkommen. Und wir beginnen, wie ihr es gewohnt seid, mit einer Check-in-Frage. Heute mit der Frage, welcher Moment in einer Sitzung hat dich zuletzt richtig inspiriert, Daniel?
Ja, ihr fangt ja mit Fragen an. Inspiriert? Ich hatte gehofft, dass du mich fragst, welcher hat mich zuletzt richtig geärgert. Da hätte ich schnellere Antwort drauf.
Okay, dann fangen wir negativ an. Komm, hau das raus.
Oh, ich hatte letztens eine Sitzung, zwar nicht beim Siffert im Emotion, sondern ein anderer Kontext, ich verrate nicht welcher. Da waren eigentlich die Moderationsaufgaben klar verteilt, wer das jetzt moderiert. Und die Personen haben es einfach nicht gemacht und sowas kann mich wahnsinnig machen, weil ich dann in der Gefahr bin, in diese Rolle zu springen und mich sehr daran üben muss, das dann nicht zu tun. Weil das ist ja dann auch keine Lösung auf Dauer, ne? Wenn dann immer einer da reingeht. Das fällt mir zuerst ein. Ich denke, während ihr vielleicht antwortet, nochmal über einen inspirierenden Moment nach.
Okay, Lena, hast du einen Inspirationsmoment oder einen Frustmoment für uns?
Ich habe einen Inspirationsmoment tatsächlich von einem Meeting, was heute Morgen stattgefunden hat, mit TeamkollegInnen aus meiner anderen Stelle. Wir sind so über ganz Deutschland verteilt und treffen uns aber ja relativ regelmäßig, um einfach gemeinsame Arbeitsthemen abzudaten, und haben heute zum Checkout sozusagen jeder so der Reihe nach eine Person zugeteilt bekommen, der wir gute Wünsche und einfach mal wertschätzendes Feedback geben durften. Und das hat mich sehr berührt, mit Menschen, die sich eigentlich sonst in einem Arbeitskontext begegnen, mal so von 0 auf 100 wirklich in die Tiefe zu gehen. Und da sind sehr berührende Sätze gefallen und ich fand es einfach schön, nochmal auch in diesem Miteinander auf eine andere Art und Weise gesehen zu werden und das nicht nur zu denken, sondern auch wirklich mal auszusprechen. Und das hat mich heute berührt, bewegt und auch inspiriert.
Sehr schön. In einem Nicht-CWM-Kontext kam es mal dazu, dass wir in einer Kleingruppe brainstormen sollten. Und das kommt dann nicht allzu oft vor. Und da war aber plötzlich eine ungekannte Energie im Raum und in der Gruppe. Und jeder war fleißig am Kärtchen schreiben und dann in der Kleingruppe darüber am Sprechen. Und es war 110% lebendiger, als man das sonst irgendwie kennt. Alle sitzen in der Runde und warten, bis es vorbei ist quasi. Das fand ich sehr inspirierend und hat mir Mut gemacht in diesem Kontext. Daniel, hast du noch was gefunden oder bleiben wir beim Frustmoment?
Nee, das ist gut. Es gibt auch einen inspirierenden von heute Mittag. Also ich habe heute Mittag einen Workshop mitgegeben und es gab am Ende so eine Runde, die wir eher spontan nochmal geöffnet haben, wo die Leute erzählen konnten, was sie jetzt denn damit machen. Und das war so schön zu hören, dass man merkte, alle hatten eine Idee. Und ganz unterschiedliche, wie sie das in ihrem Kontext, was sie da miteinander erarbeitet hatten, anwenden konnten. Das war total, glaube ich, auch für alle zu merken, okay, wir haben alle eine Idee, die ist zwar anders, aber wir haben alle eine. Damit gehen wir jetzt irgendwie in unsere Situation, aber wir sind irgendwie auch verbunden. Das hat eine schöne Energie und eine schöne Qualität des Dialogs und des Miteinanders.
Sehr schön. Unsere Idee vom Podcast ist ja immer auch, die Person ein bisschen persönlicher kennenzulernen. Und macht Lena jetzt mit uns.
Yes, genau. Daniel, ich teaser einfach mal schon mal ein bisschen was. Wir reden heute über Vorstandsarbeit und du bist da, weil du dich in Essen, wo du auch mit deiner Familie lebst, im CVM Emotion im Vorstand engagierst. Und wir wollen heute natürlich auf euren CVM schauen, was euch ausmacht, aber vorher eben auch unseren HörerInnen die Chance geben, dich als Mensch, als unseren Gast ein bisschen besser kennenzulernen. Und wir fangen vielleicht mal nicht in Essen an, sondern nimm uns doch mal mit rein, wo und wie bist du eigentlich zum CVM gekommen?
Ja, gerne. Schöne Frage. Also das ist schon eine ganze Weile her. Das war in Witten, genauer gesagt im Stadtteil Hefen. Da gab es und gibt es den CVM Hefen. Und die haben irgendwann, ich glaube, ihre jungsche Arbeit neu angefangen oder wiederbelebt. Auf jeden Fall sind die zum Einladen in die Schule gekommen. Dritte, vierte Klasse irgendwie so, und haben eine Mädchen und eine Jungscher dazu eingeladen. Wir waren so 30 Jungs, die dann alle Fußball spielen wollten. Es war ein Januar-Samstag, es schneite tierisch, wir haben nicht Fußball gespielt. Und ein großer Teil ist dann auch nicht hängen geblieben, aber ich und ein paar meiner Kumpels aus der Zeit sind dann da geblieben. Und so über diesen Weg Jungscher, dann Jungenschaft, auch da schon Vorstandsarbeit irgendwann, Freizeiten, bin ich im CVM-Häfen ganz lange und so auch in den CVM rein. Also ich habe, wenn man das so sagen will, so eine vermeintlich immer als klassisch beschriebene CVM-Biografie, zumindest für so diesen Kontext, aus dem ich da komme. Also CVM macht ja die Jugendarbeit der Kirchengemeinde da. Genau.
Sehr cool. Jetzt reden wir hier im Podcast viel über CVM. Vielleicht wäre es aber auch spannend zu wissen, was machst du denn außerhalb des CVM? Beruflich oder auch in deiner Freizeit, was gibt's über Daniel Rempe da noch zu wissen?
Also beruflich arbeite ich beim Amt für Jugendarbeit der Evangelischen Kirche von Westfalen seit gut 10 Jahren mittlerweile. Habe dann im ersten Teil meiner Berufstätigkeit da Freiwilligendienste pädagogisch begleitet, also Seminare gemacht und Einsatzstellenbesuche und mich um die Freiwilligen da gekümmert und mache jetzt seit ungefähr 5-6 Jahren den Arbeitsbereich Glauben und Leben, also alles, was Spiritualität in der Jugendarbeit betrifft und wie kommt eigentlich Evangelium in Kommunikation mit jungen Menschen in dieser Zeit, welche Formen brauchst du dazu, welches Material ist vielleicht hilfreich, aber auch welche Konzepte entwickeln wir dafür. Das mache ich da vor allen Dingen auch mit so einer starken Idee, mit den Leuten was für ihren Kontext zu entwickeln. Dazu bieten wir irgendwie Formate an. So, ansonsten hast du schon gesagt, wohne ich in Essen, bin über Studieren hier irgendwie hängen geblieben, beim CVM Emotion, hab mir meine Frau kennengelernt, wohne mit unseren Kindern jetzt hier und mag diese Stadt sehr gerne, wirklich gerne in Essen. Das ist eine irgendwie ehrliche und aber auch irgendwie kulturell reiche Stadt. Mag das Ruhrgebiet. Genau, so. Und Freizeit, also
Gibt's das überhaupt?
Ja, das gibt's. Ich hasse die Frage, gut, dass du nicht gefragt hast, was sind denn deine Hobbys? Habe ich nicht so richtig, würde ich sagen. Sachen, die ich gerne mache. Ich würde sagen wirklich, dass ich gerne mit dem Fahrrad unterwegs bin. Wenn ich Zeit habe, will ich schwimmen gehen. Oder wir machen irgendwie so einen Camper unterwegs und machen so. Also draußen sein ist schon, mag ich schon gern, so in diese Richtung. Leute treffen, die zum Essen einladen. Sowas finde ich auch cool. Die Konzerte, die hier so in der Umgebung stattfinden, erleben. Also so in diese Richtung, genau.
Das klingt nach einem coolen Blumenstrauß an Aktivitäten, die dein Leben füllen. Und ich habe noch eine letzte Frage. Es ist nicht die Frage nach Hobbys, keine Angst.
Danke.
Wir haben dich jetzt ja zu einem, würde ich sagen, sehr speziellen Thema eingeladen. Wenn du dir ein Thema aussuchen dürftest, zu dem du Gast in einer Podcast-Folge wärst, worüber würdest du gern mit Menschen ins Gespräch kommen? Oder anders gefragt, wofür brennst du für welches Thema?
Gute Frage. Vielleicht ist es gar nicht so ganz weit weg von dem, über das wir miteinander sprechen wollen. Also ich würde, glaube ich, sagen, was ich als Podcast spannend fände, wenn ich selber Gast wäre, ist, wie gestalten wir Orte, Räume, in denen Menschen gut miteinander sprechen können. Also wie funktioniert eigentlich Dialog? Ich glaube, dass wir vor der Herausforderung als Gesellschaft oder aber auch als Kirche, als CVM, da sind wir, glaube ich, irgendwie mittendrin, dass wir gut miteinander sprechen lernen wieder oder vielleicht neu. Also wirklich aufeinander hören, wirklich miteinander entdecken, was sagt der die andere eigentlich gerade und was könnte daraus entstehen. Also wenn ich in diese Gesellschaft gucke und in unsere Demokratie gucke, dann merke ich, dass eine wichtige Kompetenz, das einzuüben. Und ich glaube, dass so Orte wie ein CVM, in der Kirchengemeinde, aber auch ein Sportverein oder die Schule vielleicht, also dass das Orte sein können, in denen man Demokratie üben kann. Auch in der Art und Weise, wie man Meetings gestaltet, Vorstandsarbeit gestaltet, könnte vielleicht schon der Link dazu sein. Vielleicht darüber wenn ich der Host wäre, darüber mit Leuten zu sprechen, wie sie das eigentlich machen. Vielleicht ist das eine gute Podcast-Idee. Also irgendwie in so eine Richtung. Das finde ich auf jeden Fall eine spannende Frage. Ich würde vielleicht noch einen Podcast über Brot machen, also wenn ich Brot backe, so, das finde ich auch noch spannend. Also das wäre aber eher so ein bisschen nerdy irgendwie Brot-Talk, aber das brennt nicht mein Herz über, das finde ich irgendwie ganz, macht mir Spaß. Genau, so vielleicht.
Vielleicht kann man auch beides verbinden. Es ist ja manchmal, wenn man was mit den Händen macht und gleichzeitig dann auch Gedanken austauscht. Ja, spannend. Ich bin auch froh, dass das Thema, wofür du brennst, schon auch Verbindungen hat zu dem, worüber wir heute quatschen wollen, und Kommunikation. Da gehe ich voll mit. Ist sehr wichtig, und Demokratie ausprobieren und leben, lebbar machen, erfahrbar machen, erst recht. Jetzt kam schon zur Sprache, du bist in Essen. Es gibt auch Menschen unter uns, die behaupten, das wäre die schönste Stadt der Welt. Grüße. Aber du bist im CVM Emotion. Das klingt jetzt für alle, die es nicht kennen, nicht nach einem klassischen CVM, sage ich mal, weil da ist ja oft irgendwie der Ortsteil oder der Stadtteil irgendwie im Namen inbegriffen. Wie kam es zu diesem Namen, und wie würdest du das ganze Konstrukt beschreiben, wenn jemand das noch nie gehört hat?
Also den Namen haben, da war ich nicht mit dabei, den haben die, die es gegründet haben, glaube ich, wirklich auch in einem partizipativen, dialogischen Prozess entwickelt. Das E steht für Essen, von daher ist der Stadtname schon ein bisschen mit drin. Das Motion für Bewegung, also eine Bewegung in der Stadt zu sein, ist vielleicht die Idee, und Emotion, Gefühl, weil Beziehungen in diesem CVM, wie vielleicht in allen, aber bewusst auch irgendwie gelebt, wichtig und relevant sind. Also sind da schon auch stark so ein Beziehungsnetzwerk. Und das hat angefangen, wenn man das ja von der Geschichte her erzählt, dass Leute sich in einem Wohnzimmer getroffen haben und miteinander ja Sachen erzählt haben, ausgetauscht haben, gebetet haben, Lieder gesungen haben, kleine Andacht gehört haben und danach irgendwie noch Bierchen getrunken haben und im Garten standen und so. Und dann merkten die irgendwie, die das angefangen haben, okay, wir müssen dem Ganzen eigentlich eine Form geben. Was sind wir hier eigentlich? Hier entsteht sowas wie Gemeinschaft, Gemeinde, was ist denn das eigentlich? Und da waren viele, die waren alle so in so einem erste Berufsjahr StudentInnenalter irgendwie so. Und viele kamen aus dem CVM, also hatten CVM-Wurzeln und dachten irgendwie, nee, der CVM könnte ein gutes Dach für das sein, was da gerade entsteht. Also eine große Weite, international, aber auch eine klare Orientierung, Christus-zentriert, jesuanisch, und für die nächste Generation. Und nicht schon total unökumenisch. So, das war dann irgendwie, dachte, okay, das könnte ein gutes Dach sein. Und jetzt, nach 25 Jahren, so lange gibt es das jetzt, 99 gegründet, also bald 26 Jahre, ist das der Kern im Gottesdienst am Sonntagabend oder am Sonntagmorgen im Wechsel, den wir für eine dann auch älter gewordene Altersgruppe, aber in unserem Stil, mit unserer Sprache, unseren Liedern, unseren Themen, rein ehrenamtlich organisiert. Feiern. Eine Kinder- und Jugendarbeit hat sich daneben und da mitentwickelt. Es gibt einen Kontakt nach Indien zu einem Partner, einem Kinderhilfswerk, was wir unterstützen, oder wo es eine freundschaftliche Verbindung auch gibt. Freizeiten drumherum, so ein längeres Wochenende auf jeden Fall einmal, was im Herbst. So viele so in meinem Alter, also ich bin Mitte 40, Anfang Mitte 40 so, und dann nach oben und unten gibt es da auch ein bisschen Raum. So, genau.
Was sind Gemeinsamkeiten oder vielleicht auch Unterschiede zu sogenannten klassischen CVM-Ortsvereinen? Du hast schon ein bisschen angeteasert. Wie sieht es so mit Gruppen oder Programmen, die vielleicht wöchentlich oder monatlich oder so stattfinden, aus neben diesem Gottesdienst?
Ich wollte das gerade schon fragen, weil du es jetzt nochmal verwendest, mache ich es jetzt. Also was ist der klassische CVM eigentlich? Gibt's den? Keine Ahnung. Also ich kann das vielleicht, wenn ich das mit dem CVM vergleiche, in dem ich groß geworden bin, den man vielleicht als klassisch bezeichnen könnte, dann würde ich schon sagen, naja, es ist, was gemeinsam ist, dass es rein ehrenamtlich ist. Also dass es keine hauptamtliche Person gibt. Und das ist das Erste. Und das Zweite ist, das erlebe ich sowohl bei Emotion, als habe ich auch damals in CVM Häfen so erlebt, dass Leute sich da mit dem, was sie können, das konnte ich damals auch als 16, 15, 16, 17-Jähriger, was sie können und wollen, einbringen und einen Raum finden, wo sie das, ihre Gaben einbringen können. So, genau. Und das würde ich sagen, das ist bei Emotion auch so. Wir machen das, worauf wir Lust haben und was wir können. Nicht, weil man das so macht, sondern wir denken, nee, das ist das, was jetzt gerade möglich ist und worauf die Leute Lust haben und was uns miteinander gut tut. So. Also von daher würde ich sagen, ja, das habe ich da auch so erlebt in dem vermeintlich klassischeren CVM. Das gibt's bei Emotion auch. Ich würde sagen, wir waren damals, wenn ich mit dem CVM Häfen vergleiche, gab es halt eine Kirchengemeinde, für die wir die Jugendarbeit gemacht haben. Da ist unsere Geschichte eine anders. Da ist der Gottesdienst eben schon der Kern und das hat für manche eben eher Gemeindestrukturen und auch vielleicht Funktionen. Und die Jugendarbeit ist jetzt hinterhergekommen. Also weil jetzt irgendwie dann wir Kinder bekommen haben und die kommen und ihre Freunde und Freundinnen mitbringen. Und dann entsteht am Sonntag, an dem Termin, wo man vielleicht nicht klassischerweise die Jungschar oder die Jugendgruppe machen würde, aber entsteht auch eine Arbeit für Kinder und Jugendliche. Teilweise deutlich projektorientierter. Also dann gibt es irgendwie was vor Weihnachten, Krippenspiel, Theater, Ding, irgendwie sowas. Oder es gibt eine Familienfreizeit, sehr selbst organisiert, wo die Kinder und Jugendlichen mit dabei sind. Also deutlich projekthafter vielleicht. Also dieses klassische, jede Woche die Gruppenstunde. Da würde ich sagen, ist schon ein deutlicher Unterschied. Ja, und die Geschichte ist eine andere. Die Genese, also das hat nicht zuerst, wir gründen jetzt eine Jugendarbeit. Und wir haben jetzt gerade, aber nehmen das, glaube ich, sehr an, dass da jetzt eine Gruppe von Kindern und Jugendlichen ist, die sich zugehörig fühlen und die total sagen, das ist ihrs, wo es ja eigentlich das von ihren Eltern ist. Und wir sagen, macht doch was Eigenes, ist doch, also nimmt doch, aber die sagen, nee, das, wir haben, es ist ja auch unser Ort und die beanspruchen das eben, das ist super cool zu sehen, mag das sehr. Wir haben jetzt zum Beispiel die Satzung geändert. Die können jetzt früher in den Vorstand. Also das war erst ab 18 bisher möglich und ist jetzt ab 14 möglich. So, oder wir sind gerade dabei. Es ist noch in der Mache mit den ganzen Formalitäten, aber die Mitgliederversammlung hat es jetzt im Januar entschieden. So, also wir holen das jetzt irgendwie oder umarmen jetzt das, was da gerade so an Entwicklung in diesem Altersbereich passiert.
Voll schön. Steckt schon ein bisschen im Namen drin, aber ich glaube, es lohnt sich nochmal da ein bisschen genauer ja drauf zu schauen, welche Werte und ja Haltungen prägen eure Gemeinschaft, euren CVM vor Ort.
Also ich glaube, dass, was ich gerade schon angedeutet habe, auf jeden Fall Beteiligung und Ehrenamt wichtig zu nehmen, Leuten einen Raum zu geben, sich zu engagieren und aber auch ein bisschen zu sagen, naja, auch die andere Seite, das, was dann keiner macht, passiert halt auch nicht. Ja, also das auch zu akzeptieren. Also sagen wir, ja, die Begrenzung, die dann vielleicht auch nicht als Begrenzung wahrzunehmen, sondern als das ist halt so. Also ich glaube, diesen so ein gewisses Verständnis von Partizipation. Manchmal sagen wir auch, wir haben das Lustprinzip getauft oder auf unsere Weise adaptiert. Das ist, glaube ich, eine große Offenheit für Menschen, die jetzt mit Glaube, Kirche, CVM nichts am Hut haben bisher. So. Also wir versuchen, wenn wir Gottesdienst feiern, den so zu feiern, dass ich easy meine, jetzt arbeite ich bei der Kirche, das ist nicht so ein gutes Beispiel, aber wenn jemand anders seine, ich meine Nachbarn, das ist vielleicht das bessere Beispiel. Ich wollte gerade Kolleginnen sagen, die sind ja, genau. Aber dass man Kolleginnen, Nachbarn, Freunde aus dem Sportverein oder auch immer easy mitnehmen kann, dass die nicht denken, das ist irgendwie eine cringe Veranstaltung hier, sondern denken, ah ja, nee, da komme ich irgendwie drin vor. So, ich glaube, das ist total wichtig. Ich glaube, miteinander Glauben zu teilen, und auch Leben zu teilen, also in diesem Miteinander beides zu tun, ist, glaube ich, ein wichtiger Wert, wach zu sein für das, was um uns rum passiert, also für die Gesellschaft, für den Stadtteil oder die Stadtteile, muss man sagen, weil wir bei Essen verstreut wohnen, in denen wir unterwegs sind, aber auch für die große Lage der Welt bis eben nach Indien. Aber auch im eigenen Land, also gerade jetzt nochmal zu merken, haben wir gedacht, okay, in den letzten 2-3 Jahren ist es sogar nochmal stärker geworden mit der politischen Entwicklung, die wir wahrnehmen, stärker auch Stimme für Demokratie und gegen Rechtsextremismus zu erheben, beteiligen uns da an Bündnissen in der Stadt und so. Genau, also das ist, glaube ich, auch noch ein wichtiger Wert.
Voll spannend und ich merke, oh, es gibt noch so viele andere Themen, in die wir jetzt irgendwie einsteigen könnten und jetzt haben wir uns gerade eure Vorstandsarbeit rausgesucht, wo wir so ein bisschen Deep Dive heute machen wollen, einmal ein bisschen tiefer einsteigen wollen, weil ihr das ja ein wenig anders organisiert und das hat der Titel der Folge schon vielleicht verraten, dass ihr ja nicht so klassisch eine erste Vorsitzende habt, nicht mit, sage ich mal, den vielleicht typischen Vorstandsposten arbeitet. Daniel, nimm uns doch mal ein bisschen mit rein. Wie sieht Vorstandsarbeit bei euch aus? Wie habt ihr euch da aufgestellt? Wie organisiert ihr euch im CVM Emotion?
Genau, gerne. Ich fange vielleicht mit der grundlegendsten Sache an und vielleicht auch das, wo am ehesten ein Unterschied ist zu dem, was du gerade so andeutest, Lena. Wir haben keinen Vorsitzenden, keine Vorsitzende, auch keinen Stellvertreter, Stellvertreterin, sondern wir haben laut Satzung einen bis zu 10 Personen starken Vorstand, der gleichberechtigt ist. Und da war am Anfang, geht das überhaupt? BGB, ist das erlaubt? Ja, das geht. Also seit 25, 26 Jahren ordentlich abgesegnet durchs Amtsgericht und so weiter. Machen wir das, und dann ist die Regelung ganz formal, dass 3 aus dieser Runde den Vorstand vertreten, auch rechtlich vertreten können. Genau. Das ist sozusagen die formale Form. So. Das ist dann schon ein bisschen klassisch, es gibt einen Kassenwart, also es gibt schon jemanden, der sich um die Finanzen kümmert, auch als Amt, der wird aus der Mitte des Vorstandes gewählt, und wir haben auch jemanden, der die Rolle des Schriftführers, Schriftführer, wahrnimmt, also diese eher Verwaltungssachen hat. Nicht der unbedingt das Protokoll der Sitzung schreibt, das wandert und wechselt, aber er sozusagen diese Vereinsakte führt und solche Sachen, formalen Sachen auch macht. Also das gibt ja schon ein paar Notwendigkeiten. Aber die Grundidee ist, wir tragen diese Verantwortung gemeinsam, und die wird am deutlichsten in denen, dass wir da eben keinen formalen Vorsitzenden haben. Und dann einen Modus haben, wie wir unsere Sitzungen organisieren und uns regelmäßig treffen. Und das, ja, seit 25 Jahren irgendwie, glaube ich, eine gute, erprobte Praxis ist.
Wie macht ihr das denn dann konkret? Das finde ich ist ja vielleicht das Spannendste, wenn Rollen nicht so klar definiert sind. Da erlebe ich zwar auch einiges an vielleicht Veränderungen, an Auflockerungen, aber ich kenne auch Settings, wo sehr klar ist, die Vorsitzende hat halt auch automatisch die Sitzungsleitung gewonnen. Das fände ich vielleicht nochmal spannend, da so ein bisschen tiefer einzusteigen. Wie organisiert ihr eure Zusammenarbeit auch ganz praktisch? Wie läuft das bei euch ab?
Also das ist, auch das hat sich verändert, würde ich sagen, und noch in 25 Jahren entwickelt sich sowas, ja. Wir hatten mal einen Modus, der war so, dass die Person, die das Protokoll der jetzigen Sitzung sozusagen geschrieben hat, dann dafür zuständig war, zur nächsten Sitzung einzuladen und auch die Gesprächsführung oder Moderation oder Sitzungsleitung zu machen, und die hat dann auch wieder jemand gefunden aus der Runde, der die dann das Protokoll geschrieben hat, und so wurde der Staffelstab quasi immer weitergegeben. So. Und das war, glaube ich, ein sehr hilfreicher Modus, weil damit alle einmal, wie du es gerade so schön gesagt hast, diese Aufgabe gewonnen haben und das zu einer guten Gleichwürdigkeit da geführt hat. Bisschen die Herausforderung ist natürlich, es gibt Leute, die können gut Sitzungen moderieren, es gibt Leute, die können gut Protokolle schreiben, und es gibt andere, die können das nicht gut und haben da auch nicht so viel Spaß dran. So, von daher machen wir das mittlerweile, und es gibt ja Leute, die haben wirklich Spaß daran, so, das muss man ja auch sagen, ja. Mittlerweile haben wir das ein bisschen anders, dass wir das quasi ein Pool von Leuten haben, die jeweiligen Aufgaben machen, und das entweder mit einem gewissen Vorlauf oder von Mal zu Mal miteinander abstimmen, wer diese Aufgabe übernimmt. Genau. Und wir so einen Wechsel haben, auch das hat sich ein bisschen, Corona-Nachwirkung würde ich sagen, hat sich verändert. Wir treffen uns 5-mal vielleicht, also Pi mal Daumen, also auch mehr 6-mal präsentisch, dann auch ein bisschen länger, um eher die großen Linien, strategischen Themen miteinander anzugucken. Dann hoffe ich auch mal an einem Samstag oder so, dass wir ein bisschen mehr Zeit haben. Und haben aber sonst doch dazu alle 2 Wochen für eine Stunde ungefähr ein Jofix. Also einen festen Termin, digital, wo so der alltägliche Kleinkram, der so organisiert werden muss, ne? Also der Vermieter hat gesagt, wir müssen das und das noch, wir haben eine Räumlichkeit gemietet, müssen das noch machen, weil die Freizeit steht, dann ist das Haus eigentlich schon gebucht, solche Sachen. Also so, so das Alltagsgeschäft zu organisieren, auch damit der Idee, nicht so eine E-Mail-Flut zu erzeugen, sondern eher sagen, okay, wir sammeln das auf einen Termin. Und da gab's oder gibt's ein Team, das zum Beispiel dann diese Sitzung moderiert und dafür guckt, dass dann eine Agenda entsteht. Also wenn wir jetzt sehr ins Praktische gehen, wir arbeiten dann mit Microsoft Teams, ohne jetzt eine Werbung zu machen, aber arbeiten mit einer digitalen Plattform, wo das abgebildet wird, wo man sehen kann, okay, da kann ich mein Thema eintragen und dann wird das abgearbeitet und so. Und diese Mischung aus, und ich finde die Unterscheidung total hilfreich, zwischen sehr operativen, konkreten, jetzt was ist jetzt zu tun und den strategischen, konzeptionellen Grundüberlegungen. So. Und ich würde immer ergänzen, das ist halt ja, um uns rum gibt es Teams, nicht um uns rum, also mit dabei, um uns rum wäre schon nicht falsch. Also dazu gibt es eben Teams, die Aufgabenbereiche verantworten, wo gar nicht unbedingt immer Leute aus dem Vorstand mit dabei sind. Also auch da passiert vieles von dem, was sich manchmal auf Vorstand konzentriert, auch an anderen Orten. Das gehört, glaube ich, auch noch mit zu einer strukturellen Entscheidung, doch Verantwortung auch in andere Bereiche abzugeben, um so einen Vorstand nicht immer mit so x-tausend Aufgaben zu belasten. So, genau. Also geteilte Verantwortung ist sowohl im Vorstand als auch darüber hinaus in der gesamten Mitarbeitendenschaft, glaube ich, ein für uns wichtiges Prinzip.
Sehr cool. Also, und es klingt ja auch gerade bei dem irgendwie Pensum von wöchentlichem Gottesdienst und so, wenn ihr das als Vorstand alles sozusagen überall die Finger mit drin hättet und so, das, wie du sagst, klingt einerseits nach einer totalen Überlastung, aber ja auch so, als würde es nicht dem Grundgedanken der Partizipation und des gemeinsamen etwas Entwickelns und Gestaltens, was bei euch ein sehr hoher Wert ist, einfach nicht entsprechen. Ja. Daher. Ich springe nochmal zurück zu was, was du schon angesprungen hast. Das ist vielleicht das leidige Thema. Du hast schon gesagt, diese Regelung, die ihr gefunden habt, BGB-mäßig, habt ihr eine Satzung, die das seit Gründung euch so ermöglicht? Ich finde, ihr habt noch ein paar andere spannende Sachen in eurer Satzung stehen, was die Vorstandsarbeit angeht.
Mhm, bin gespannt.
Wir haben da ja in der Vorbereitung, hast du mir ein paar Sachen zur Verfügung gestellt und ich bin unter anderem drüber gestolpert, dass bei euch im Vorstand es eine natürliche Begrenzung gibt, wie oft man wiedergewählt werden darf. Magst du mal erzählen, wie das bei euch genau geregelt ist und vielleicht auch ein bisschen die Gründe und die Erfahrungen, die so damit zusammenhängen?
Kann ich gerne machen. Also die Regelung ist, dass man, also man wird für 2 Jahre gewählt, also auch nicht, vielleicht ist schon der erste Punkt nicht so ein super langer Term, den man da gewählt wird, also keine 4, 6, 8 Jahre, sondern eben 2 und man kann 2-mal wiedergewählt werden. Also das, die Idee ist, dass man maximal 6 Jahre am Stück im Vorstand sein kann, dann muss man ein Jahr Pause machen, mindestens, also darf dann beim nächsten Mal nicht wiedergewählt werden, könnte dann aber wieder, also in Jahr 7 sozusagen, dann nochmal wieder rein. So, das gibt's auch. Also ich, ist glaube ich meine dritte Zeit im Vorstand. Also es gab Unterbrechungen dazwischen. Genau. Das führt am Ende dazu, dass es Wechsel gibt. Also es sind nicht immer die gleichen Nasen da sitzen und das machen. Ich glaube, da gibt's 2 Überlegungen dahinter. Das eine ist, Macht nicht zu konzentrieren. Also das ist ja durchaus eine Gefahr, die passieren kann, dass wenn Leute einfach lange in so einer Aufgabe sind, dann wissen die ganz viel. Also gar nicht, weil jemand, dass sich das greift, sondern es passiert einfach. Die häufen Wissen an und damit konzentriert sich dann vieles auch auf sie zu und sie wachsen in so eine Rolle rein und das zwingt uns quasi, dass wir das anders machen müssen und dann auch Wissen weitergeben müssen, Leute neu reinkommen und immer Leute neu mit reinnimmt. So, das ist, glaube ich, das eine, dass das passiert. Und andererseits natürlich auch, naja, wenn man nicht darf, dann muss auch jemand anderes, das heißt, du musst auch nicht immer diese Last tragen. Also ich habe vor einer Zeit mal ein halbes Jahr oder dreiviertel Jahr Ehrenamtssabbat gemacht nach so einer Vorstands- und Message-Team-Phase. Das ist bei uns das Team, was die Gottesdienste inhaltlich vorbereitet und gemerkt hat, ich brauche eine Pause. So. Und das ging aber, weil es sowieso, glaube ich, uns nahe ist und weil es da auch strukturell irgendwie so eingebaut ist, dass Leute pausieren. Also es hat sicherlich auch, also sozusagen eine Machtbegrenzungsfunktion und durchaus auch eine Entlastungsfunktion, dass Leute gar nicht in die Gefahr kommen, dass man ihnen das jetzt zuschreibt. Also weil diese Momente von, ja, du hast es ja immer gemacht, Mensch, Fabian, mach das doch mal weiter. Oder Lena, komm, du warst ja die super Schriftführerin, also es kann doch keiner so gut wie du, also go for it. So, ja, dann hast du das Ding am Schlappen. Das geht erstmal gar nicht. Und eine rechtliche Regelung hilft dann ja manchmal einfach, dass die anderen einem das gar nicht nahelegen. So. Und genau, es sorgt eben auch für einen Wechsel für verschiedene Perspektiven und sorgt, dass diese Verantwortlichkeit geteilt wird. Und ich würde auch sagen, naja, wenn ich mal im Vorstand war und dann in andere Rollen wieder gehe, habe ich dieses Wissen trotzdem mit da, als verteilt auch Wissen in der Organisation. Die Leute hören ja meistens nicht auf, sich zu engagieren, sondern machen vielleicht mal eine Pause, aber machen dann vielleicht auch irgendwas anderes. Und das ist, glaube ich, das ist gut, dass es sich quasi im ganzen Netzwerk auch ein gewisses Wissen verbreitet. So.
Also ich finde es total faszinierend, weil ich schon merke, gerade auch mit meinem Thema von Young Leaders im Westbund unterwegs zu sein, dass wir ganz oft ja auch vor der Herausforderung stehen, dass einerseits Vorstände überaltert sind und dann das, was du auch beschrieben hast, da irgendwie ja so viel Wissen, so viel Erfahrung in einer Person gebündelt ist, dass es ganz schwer ist, da ja jemanden für die Nachfolge zu gewinnen, weil die Aufgabe auch so riesig auf einmal erscheint. Merke auch, das ist vielleicht eine zweite Beobachtung, warum ich das bei euch sehr spannend finde, das irgendwie in der Kultur so drin zu haben, eigentlich permanent neue Menschen an Bord zu holen. So dieses, ich kann mich ja nie darauf ausruhen, dass ich jetzt meinen Vorstand mal besetzt habe, sondern es gehört einfach quasi sozusagen in einer gewissen Regelmäßigkeit dazu, dass ich neue Menschen da mit reinnehme. Finde ich auch spannend. Und finde ich auch spannend in Bezug, vielleicht eine Beobachtung, die ich habe, ich weiß nicht, ob ihr beiden das teilt, dass ich das oft erlebe, dass ganz bestimmte Posten im Vorstand, wenn eben die Rollen klar benannt sind, sehr gerne vakant bleiben, weil vielleicht doch eine größere Hürde da ist, zu sagen, ich übernehme den ersten Vorsitz oder ich, Kassenwart, Kassenwartin ist auch, finde ich, ein Posten. Habt ihr jetzt auch drin, weil man es einfach in gewisser Weise braucht, aber so dieses bei der Jahreshauptversammlung oder Mitgliederversammlung sich auf so einen ganz speziellen Posten wählen lassen, das erlebe ich manchmal auch als eine Hürde, weil vielleicht doch implizit oder vielleicht sogar explizit da gewisse Rollenerwartungen einfach dann dran geknüpft sind.
Ja, also voll. Ich glaube, das ist so. Kann ich gut nachvollziehen, was du sagst, dass das ist. Und trotzdem, wenn wir jetzt auch sagen, also so gut wir das finden, wie das ist, jede Lösung hat auch ein Problem. Ja, also die hat sicherlich auch die Erwartungen sind ja nicht ohne Grund da. Also das hat ja auch eine Funktion, das zu erwarten, weil eine gewisse Form von ja, man muss sich jetzt sehr konkret um eine Buchhaltung kümmern und um eine Kasse. Und das auch ordentlich machen, da braucht man auch ein gewisses Wissen für. Gut, das muss erfüllt werden. Und auch Funktionen, die man klassischerweise vielleicht ersten oder zweiten Vorsitzenden zuschreiben würde, nämlich Leitung wahrzunehmen, aber vielleicht auch nochmal in einem überblickenden, größeren Maß, dass man das vielleicht einer Beisitzerin jetzt erstmal zuschreiben würde, wenn man so eine Unterteilung macht, das braucht es ja trotzdem. Also das heißt, es ist immer, das ist glaube ich die Herausforderung der ganzen Sache, immer ein permanenter Aushandlungsprozess zwischen denen, die beteiligt sind. Wer geht denn jetzt trotzdem in Führung? Oder wer übernimmt denn jetzt dann diese Rolle? Also es ist nicht so, dass diese Frage nicht gestellt wäre, sie ist nur nicht dauerhaft gelöst. Das macht es manchmal flexibler, weil man natürlich dann nicht immer direkt neue Wahlen machen muss, sondern Leute können ein bisschen mehr, an mehr atmen, das System. Aber natürlich macht es auch anspruchsvoller, weil man das quasi immer wieder auch aushandeln muss. So. Von daher, wenn ich das mal also gegendenke, dann würde ich sagen, naja, es hat auch, kann auch was Entlastendes haben, den ersten Vorsitzenden, die erste Vorsitzende zu haben, auch im Sinne von, ich will junge Leute integrieren, dass sie da mitmachen, weil sie dann nicht das ganze Ding schon nehmen müssen. Das geht in unserem System, glaube ich, auch gut. Aber, und vielleicht ist es dann manchmal auch ein bisschen durchlässig, dass man schneller auch dann in so eine Verantwortung reinkommt. Aber ja, will das nicht nur zu, sozusagen nicht dieses, da gibt's klarere Beschreibungen, das hat auch manchmal was, so. Ja. Verstehst du?
Oder verstehst du, was ich meine? Ja, ich würde sagen, ist vielleicht eine Erfahrung, die wir auch im Westbund-Perspektivprozess machen, dass Dialog und das Aushandeln und das, wo Leitplanken vielleicht nicht mehr so klar sind und man stärker eben dialogisch und auf Augenhöhe nach Lösungen sucht, dass das, manchmal auch ganz schön kraftzehrende Momente hat, dieses Miteinander aushandeln, alle Stimmen hören, würde ich sagen, auch es ist ja vielleicht lehne ich mich jetzt auch zu weit aus dem Fenster, aber ich würde sagen, schon gesamtgesellschaftlicher Trend, dass eigentlich viel mehr der Wunsch da ist in so einer komplexen Welt und sagen, sag mir einfach, wo es lang geht, die einfache Antwort und dass mein Eindruck oft ist, dass es für viele attraktiver ist, als wenn ich mich irgendwie in diese komplizierten, jetzt müssen wir noch miteinander reden und müssen sehr achtsam alle Stimmen hören und das kostet Kraft. Also ich würde sagen, immer wo wir als Menschen miteinander in die Tiefe gehen und nicht irgendwie vorschnell sagen, wir sind uns doch alle einig und so läuft's, dass das was kostet. Persönliches Aushaltevermögen, Kompromissbereitschaft, auch einander nochmal wirklich drum ringen, einander zu verstehen. Und vielleicht anknüpfen zu dem, was du gesagt hast, dass ich mir aber gerade wünsche, dass wir in CVM, in Kirche auch aus diesem demokratiebildenden Aspekt davor nicht zurückscheuen, sondern vielleicht sogar hinkriegen und sagen, hey, wir halten das aus und wir begeben uns auf diesen Weg, der vielleicht so ganz anders ist, weil wir da schon auch eine Chance drin sehen, eine Spaltung, einen Riss, diese unüberbrückbar scheinenden Gräben zwischen unterschiedlichen Meinungen, da doch noch Menschen zusammenzubringen in all ihrer Unterschiedlichkeit.
Total.
Ja, und es fängt vielleicht im Kleinen in einer anderen Form von Vorstandsarbeit dann auch manchmal an.
Absolut, absolut. Und ich glaube, es ist, was man, also in dem Moment, wo du diese klaren Absprachen herunterfährst, musst du, glaube ich, andere Absprachen hochfahren. Also da musst du halt irgendwie, ist es, glaube ich, oder es muss nicht, aber es ist hilfreich, dann Prozesse klar zu haben. So, ne? Also zum Beispiel, wer moderiert denn dann, wie wird das weitergegeben? Oder wie sieht denn eigentlich dann eine Diskussion über eine Klärung aus? Passiert das irgendwie nur so hintenrum und zwischendrin? Oder sagt man, okay, dann bei größeren Themen irgendwie braucht es dann auch ein großes Forum?
Du hast schon viel benannt, was vielleicht auch Herausforderungen sind oder Aspekte, die das für euch aber seit langen Jahren in Veränderung zu einem, ich würde mal sagen, stimmigen Vorgehen, Vorstandsarbeit zu gestalten, machen. Hast du noch Punkte, die du da gern ergänzen würdest?
Also an Herausforderungen oder an...
An Herausforderungen oder auch an Dingen, wo du sagst, das ist für euch, da entfaltet sich auch das richtige Potenzial dieses Ansatzes drinne. Sie good, sie bad und sie ugly, alles, was dir dazu einfällt.
Ja, ich glaube, das, was ich vorhin angedeutet habe, dass wir die Möglichkeit vom Alter her, also die Möglichkeit im Vorstand zu sein, runtergesetzt haben und jemand gibt, der Bock hat, das auch zu machen, so, und dass es leicht geht, jemanden mit in dieses System reinzunehmen. Also dass das eine gute Anschlussfähigkeit und Durchlässigkeit hat, das ist super. Und dass die Person jetzt nicht erst lange schult und eingearbeitet werden muss und so, sondern irgendwie einfach mit dabei ist. Das machen, glaube ich, Strukturen, das macht halt auch ein bisschen Kultur, das hängt, glaube ich, gut zusammen. So, das finde ich super. Und ich glaube, die größte Herausforderung bleibt das, was wir zuletzt besprochen haben. Also wie kriegt man das hin, dass diese Aushandlungsprozesse gut funktionieren, wer Verantwortung übernimmt? Das ist aber eine Frage, die hat man, glaube ich, immer dann, wenn man sich darauf einlässt.
Ich würde gerne noch zwei Punkte konkretisieren oder nochmal in den Fokus nehmen. Nämlich einmal die Kommunikation sowohl im Vorstand, aber auch vor allen Dingen mit den Teams, die da noch aktiv sind. Du hast vorhin gesagt, nicht drumherum, aber ich glaube, wir wissen, was gemeint ist. Wie läuft das auf eine gute Art und Weise oder auf eine funktionierende Art und Weise? Und zweitens, wie werden Entscheidungen bei euch gefunden und getroffen?
Oh, ja, gute Fragen. Mit welcher fange ich denn an? Fangen wir mit den Teams an. Also, ich würde sagen, erstmal gibt es keine super formalisierte Verbindung zwischen den Teams und dem Vorstand. So, dass man sagt, okay, es gibt irgendwie sowas wie einen Gesamtvorstand, wo dann nochmal Vertreter in der Teams dabei sind oder irgendwie sowas. So, jetzt sind wir auch nicht so super riesig. 120 Mitglieder, glaube ich, irgendwie so, also, ne? Aber mit Leuten, die eigentlich immer aktiv sind, also so irgendwie. Aber da läuft viel, glaube ich, einfach auch auf informeller Absprachebasis so, ne? Und manches ist einfach wirklich auch in der Verantwortung, zum Beispiel für die Gottesdienste, die ja so das Kernding sind, gibt es ein Team, was die Moderierenden, die Predigenden, die Bibeltexte und Themen aussucht, gibt jemand ein Team, das sich um die Musik kümmert, die koordinieren sich untereinander für ihre Dinge, also nehmen die mit rein, die betroffen sind. Da muss dann gar nicht in den Vorstand immer direkt mit dabei sein. So. Und wenn es dann aber jetzt, wir haben zuletzt so ein bisschen das System umgestellt, wie Leute sich für solche Aufgaben gefunden werden, das wurde vorher stärker bei Anfragen organisiert, mittlerweile gibt es eine Möglichkeit, sich selber einzutragen, dann machen wir das dann für das Thema mit den Teams zusammen. Aber das ist nicht schon vorher verregelt irgendwie so. Wir haben jetzt nochmal vorgesehen, dass das vielleicht auch mal nochmal an einer Stelle machen wir es ein bisschen anders. Da gibt es ein Team, was diese Indienarbeit koordiniert. Die haben quasi eine Beauftragung des Vorstandes, das auch zu machen, weil sie dann nochmal eine gewisse Entscheidungskompetenz auch haben. Das ist im Vorstand so abgesprochen. Das sind zum Teil dann auch Vorstandsmitglieder, aber eben auch andere. Also da gibt es formale und informale Beziehungen untereinander, mit einem hohen Grad an Informalität, würde ich sagen. So, ja. Das, also Emotion-Beziehung, das ist da schon mit allen Herausforderungen, die es hat und mit allen Stärken, die es hat. Manchmal ein bisschen undurchschaubar, aber dadurch manchmal eben auch sehr flexibel. Wie wird entschieden? Ja, es entscheiden die, die die entscheiden. Also jetzt das Message-Team im Zweifelsfall entscheidet, ja, für den Gottesdienst haben wir keinen gefunden, fällt er halt aus. Passiert. Oder Message-Team ist irgendwie gerade nicht, das nicht am Schirm oder ist gerade nicht da, weil die irgendwo andere Verpflichtungen haben. Und es gibt aber bisher noch jemand, der moderiert und niemand, der Predigt und Musik macht. Dann entscheidet im Zweifelsfall die Person, die das gerade auf dem Zettel hat. So, da arbeiten wir noch dran, ob das immer die besten Wege sind, würde ich sagen. Aber erstmal ist so die Grundtendenz, naja, also das, was euch betrifft, dürft ihr selber entscheiden. Da brauchst du kein, wir müssen einen Antrag an den Vorstand stellen und der muss dann an die Mitgliederversammlung und so weiter, sondern eher die, lieber, wir sprechen hinterher nochmal, da hätten wir vielleicht dann nochmal jemanden mit einbeziehen müssen oder da wäre es cool, nochmal den und den zu fragen oder die und die. Aber erstmal entscheidet. Also geht gar nicht anders. Also in der Taktung, in der wir das machen, wenn nicht Leute Entscheidungen treffen würden, dann würden wir nicht, wenn wir das nicht hinkriegen, ja, wenn wir jetzt ganz lange Wege bauen. Also ist ganz vieles auch am Ende auch Vertrauen, dass wir eine gemeinsame Idee, eine gemeinsame Vision von dem haben, was wir sein wollen, was uns wichtig ist. Also diese mal Kulturseite, ne, was du für nach Werten und Haltungen gefragt hast, oder hier gefragt hast, das ist, glaube ich, ganz wichtig für die, vor allem, was du jetzt nach Entscheidungen fragst. Ne? Also das, da gibt es einen Orientierungsrahmen, gemeinsame Ideen, oder gar nicht Rahmen, sondern Leitideen. Und von daher wird entschieden. So. Und im Vorstand, also ganz selten, dass wir mal die Hand heben. Das ist ganz viel Konsens, der da passiert. So. Also wir nehmen formale Aufgabe, Mitglieder aufnehmen. Ja, dann nehmen wir dann auch die Hand. Das wird auch sauber protokolliert. Aber so, ja. Ich glaube, es hab das auch Mitgliederversammlung. Das natürlich wird dann da formal auch gewählt. Muss man ja auch und ist auch richtig so. Vorstandsmitglieder auch geheim und wie man das alles so macht. Aber sehr konsensorientierte Entscheidung. So, weil, glaube ich, vorher viel auch miteinander gesprochen wird. Und weil es orientierende Haltungen und Werte gibt, die wir miteinander teilen, würde ich jetzt so sagen. Genau. Mit der, wie gesagt, mit der Herausforderung, dass das manchmal für Leute, die nicht so drin sind, die dann sagen, wie ist das, was ist denn jetzt hier los? Wie habt ihr das entschieden? Warum ist denn das so? Den frage ich eigentlich, wer ist denn dafür zuständig? So, genau, das ist, glaube ich, dann immer die Herausforderung. Aber ich würde es nochmal als Lösung auch, wie schafft man das eigentlich ehrenamtlich, das hinzukriegen, ja, indem man Leuten zubilligt, sie dazu ermutigt, Entscheidungen zu treffen. Beantwortet das deine Frage?
Auf jeden Fall. Und im letzten Schritt wollen wir immer ein bisschen schauen, was können wir als größere Bewegungen oder auch konkret für unseren Perspektivprozess vielleicht von euch lernen. Es kam an ganz verschiedenen Stellen schon zur Sprache in unserem Gespräch, aber was würdest du oder wie würdest du zusammenfassen, welche Voraussetzungen braucht diese Art Vorstandsarbeit zu leben, damit es funktioniert?
Ich muss auch mal drüber nachdenken. Also ich sammle mal die Fäden ein, die wir vielleicht schon so gesponnen haben. Also was ich zuletzt gesagt habe, glaube ich, Vertrauen ineinander und miteinander. Das wächst durch gemeinsame Erfahrung und auch, glaube ich, durch Gespräch. Was braucht Dialog? Und der passiert eben zwischendrin beim Spülen nach dem Gottesdienst oder auf der Herbstwanderfreizeit so und dann wird sowas besprochen und dann merkst du, Ideen reifen und man redet weiter miteinander und so eine Idee verbreitet sich. Also so eine Kommunikation. Genau, das ist, glaube ich, ein wichtiger Punkt. Orientierungspunkte, also zu miteinander zu wissen, wo wollen wir eigentlich hin? Was ist uns wichtig? So, also sowohl Vision, also wer wollen wir sein und wofür sind wir da, aber auch Werte, also was ist uns wichtig? Und das nicht nur, ich sag mal, man kann ja so Leitbilder und so ein Zeug schreiben, ne? Und dann hängst du die irgendwo hin und dann ist das aber auch egal. Und das irgendwann denkt man so, oh, da hatten wir ja mal was standen da nochmal drauf. Also ich glaube, es muss irgendwie in Fleisch und Blut übergehen. Und manchmal entwickeln sie sich eben auch aus dem Miteinander und dann gibt man ihnen mal Worte und sagt, ah, das ist das jetzt, was wir hier erleben und das wollen wir auch weiter. Das ist bei uns auch entstanden. Also es war am Anfang nicht da. Also wir haben ganz viel, vielleicht wäre vielleicht was Drittes, es ist ganz viel hat sich entwickelt, ja. Also es ist eher ein Prozess gewesen. Wir hatten kein festes Konzept. Also wir haben nicht einen Plan geschrieben mit den 10 Punkten, was wir jetzt genau umsetzen wollten. Wir haben irgendwann gemerkt, wir müssten mal jetzt eigentlich, ich habe immer wieder so Punkte, in den ersten 10, 15 Jahren vielleicht mehr als jetzt mittlerweile, kommt sicherlich auch ein bisschen mit dazu, sagen, okay, wir müssen mal aufschreiben, was ist uns eigentlich wichtig. Okay, was sind eigentlich unsere Leitbilder? Was sind unsere Visionen? Wir mussten mal die Frage klären, wie gehen wir eigentlich mit dem Thema Taufe um? So, ja, als nicht Gemeinde in diesem klassischen, oder nicht Kirche in diesem Sinne, in diesem klassischen Sinne so. Sowas. Also ja, ich glaube, und da würde ich sagen, ihr macht einen Prozess, ist ja schon mal super. Also wenn ich euch so, wenn ich was raten dürfte, weiß ich nicht, dann macht Prozesse. Also, und ich glaube, nicht zu denken, also ich erlebe das manchmal, ich zoome mal ein bisschen raus, ne, das ist jetzt nicht nur emotional Hintergrund, sondern ich erlebe es manchmal so, dass Organisationen, die jetzt schon ein paar Jahre auf dem Buckel haben, wie jetzt selber der Investment auch, dann jetzt mal so einen Prozess machen. Also erlebe ich auch bei mir in Kirche, in meinem Anlass, jetzt machen wir einen Prozess, dann machen wir den und dann ist der abgeschlossen, dann machen wir einen Haken dran und dann ist das eigentlich erledigt, dann haben wir eine Lösung und dann hält die auch die nächsten 175 Jahre so. Das stimmt nicht. Also es ist die eine Schleife, die ihr gemacht habt. Macht die nächste Schleife und die übernächste und die übernächste Schleife. Vermutlich sind sogar mehrere parallel. Also nicht denken, fertig zu sein. Das würde ich, glaube ich, sagen. So. Das, ja, das ist auch anstrengend, aber auch schön. Also so, das kann man, glaube ich, das sage ich uns auch selber. Also, weil das muss man schon sagen. Wenn man das 25 Jahre macht, habe ich jetzt sehr häufig gesagt, ne? Aber es ist ja so. dann fängt man natürlich auch an, genauso so, ja, das, also so ein, ich glaube, es würde bei uns nicht fallen, das haben wir schon immer so gemacht, aber sowas, so ein Cousin davon oder eine Tante oder so von dieser Formulierung, die taucht dann schon mal irgendwie auf, so, ja. Interessanterweise manchmal mehr von denen, die dazugekommen sind, würde ich behaupten, als die, die es angefangen haben. Also, vielleicht ist das die Aufgabe von Leuten, die sehr verbunden sind mit zum Werk. Jetzt haben wir nicht die Westbund-Gründer noch am Start, ne? Dafür ist das Ding schon zu alt. Aber es gibt ja Leute, die KulturträgerInnen vielleicht sind. Und ich glaube, die haben eine Aufgabe, immer wieder die Erlaubnis zu geben, denen zu sagen, macht's anders. Also manche von Leute bei uns denken, naja, jetzt kommen unsere Kinder und die werden das irgendwann übernehmen. Und ich denke manchmal, nein, erwartet das nicht von denen. Bitte erwartet das nicht von denen. Wir können irgendwann diesen CVM Emotion zumachen. Dürfen das irgendwann beenden. Dann hat das für uns seine Zeit gehabt und das war für uns und viele andere drumherum wertvoll und die machen irgendwas Eigenes. Oder wenn die entscheiden, das ist unseres und wir bauen das um, super. Aber alles ist da möglich so. Also, und ich glaube, diese Erlaubnis müssen die geben, die sehr stark involviert und verbunden sind. Und das ist, glaube ich, eine Aufgabe. Ja, das, wenn es diese Leute, die wird es auch im Westbund geben. Und ich ahne, ihr tut es schon, so wie ich das jetzt von halb außen, wir gehören ja auch dazu. Also ja, ja, ne? Also es wäre jetzt nicht nur so ein wir die Ding. Das wäre das nächste, macht nicht wir die, ist auch nicht so gut. Oder lass uns nicht wir die machen. So, dann würde ich sagen, ja, dann passiert das doch schon. Und weiter, 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 weiter. Das ist ein guter Weg. So.
Wenn du dir jetzt vorstellst, HörerInnen hören diese Folge und kommen vielleicht aus Vorstands- oder erleben Vorstandsarbeit eher im klassischen Sinne, klare Rollenverteilung, klare Aufgaben, seit 20 Jahren machen das die gleichen Menschen und so weiter. Ein bisschen überspitzt, an manchen Stellen aber leider Realität. Was wären so deine ersten Schritte, die du raten würdest, sich da als Verein, als kleine Gruppe, die das stört, auf den Weg zu machen, um da ja Veränderungen in die Realität zu bringen, um dahin zu kommen, gleichberechtigter, gemeinschaftlicher zu leiten, so wie ihr es macht?
Wow, na ja, gute Frage. Mein erster Impuls ist, ich weiß nicht, ob wir da hilfreich sein können, weil wir diese Herausforderung nicht hatten. Ne? Wir haben ja von vorne angefangen und deine Frage ist ja jetzt irgendwie eher so, es ist schon da, wir wollen es auch nicht beenden, sondern es soll sich irgendwie weiterentwickeln. Also ich würde sagen, ja, im Kleinen anfangen. Also vielleicht ist es erstmal ein Bereich, also so was ich bei den Teams beschrieben habe, vielleicht kann man mehr Verantwortung dahin geben und sagen, macht mal. Und die nicht so, ja, die dann auch befähigen, also ihnen auch dann nicht nur zusprechen, sondern vielleicht auch am Ende die Kohle zur Verfügung stellen, da in dem Bereich eigenständig zu handeln. Ich glaube, das könnte ich mir vorstellen. Also unter dem Vorstand, das wäre das eine. Das große Ganze macht Großgruppenformate. Also und macht lasst euch dabei helfen. Also wenn ihr nicht gewohnt darin seid, irgendwie mit der ganzen Gruppe konstruktiv zu arbeiten, habt ihr jetzt ein paar Erfahrungen im Perspektivprozess auf Borkum gemacht, irgendwie so, da ist da ja was drin von den Formaten, die man weiter nutzen kann. So, und dann führt es vielleicht dazu, dass Leute mehr im Gespräch sind im Vorstand. Naja, die einfachste Intervention ist vermutlich, wenn nicht die vorsitzende Person immer die Sitzung moderiert. Also das kann man ja mal für ein halbes Jahr ausprobieren. Oder für ein Jahr, das rotieren zu lassen. So. Ach, und das wäre anderes ausprobieren. Also ganz häufig haben wir gesagt, wir probieren das mal aus. Und ganz häufig war es dann die Lösung. Also manchmal hilft ja einfach nur dieses, das ist jetzt noch nicht, es ist mal so vorentschieden, wir können das mal so auf Probe machen und wir finden dann miteinander raus, ob das passt. Und das hilft so ein bisschen, dass man theoretisch die Chance hätte, ja auch nochmal eine Reißleine ziehen zu dürfen. Meine Erfahrung ist, ganz häufig wird die dann nicht gezogen, weil die Idee vermutlich so gut war. Und wenn es nicht so war, dann halt macht man das wieder anders. Aber wie gesagt, also so diese, wie sitzt denn ihr eigentlich? Also jetzt, wenn ich eine Frage formulieren würde, sitzt ihr an einem Tisch oder an Tischen in einem Gemeindehaus oder CVM-Haus mit Laptops auf und habt euch verbarrikadiert, da liegen noch Ordner und so, ja, dann habe ich natürlich eine Art von Gespräch. Oder sitzt ihr auf einem Sofa, in einem Jugendraum oder in einem Kreis oder habt ihr vorher miteinander gegessen und darüber schon geredet? Betet ihr miteinander zwischendrin und dann, also so, ja? Also wie ist das formatiert? Es gibt so einen Spruch aus diesen Begleitung von so Prozessen, Großgruppenprozessen, ändere die Sitzordnung und du änderst die Welt. Also vielleicht ist das der erste Anfang, die Stühle anders zu stellen.
Ich kann euch Hocker empfehlen. Ja. So ein kleiner Nebenaspekt.
Ja, genau. Ja.
Sehr gut. Wie stellst du dir die Zukunft von Leitung insgesamt so im größeren Kontext CVM vielleicht allgemein vor? Was ist so deine Vision vielleicht von Leitung? Oder kommt es dem, was du schon beschrieben hast von Ort, kommt es da schon dem sehr nahe oder hast du noch andere Ideen?
Ja, ich glaube, das kommt dem nahe von Haltung und von den Ideen, so glaube ich schon. Und da würde sagen, es braucht Beteiligung und vielfältige Perspektiven, es braucht gleichzeitig auch, weil das kann manchmal so ein bisschen dann hinten mit ausgeschüttet werden und nicht mehr gemacht werden. Und gleichzeitig braucht es aber auch Entscheidungen. Also so partizipative Prozesse dürfen nicht Entscheidungen verhindern, sondern sie müssen sie ermöglichen und befördern. Das kann ja manchmal auch sein, Leuten ein Mandat zu geben, das zu machen. Also in diesem von Beteiligung und Entscheiden, da würde ich das verorten. Ermutigend, unterstützend für das, was Leute einbringen. Ich glaube, ich würde viel stärker, wenn ich an klassische hierarchischer organisierte Strukturen denke, wo es eine Person an der Spitze gibt, würde diese Aufgaben mit zwei Personen besetzen. Also, ich sag mal so, braucht es einen Generalsekretär. Also, so gut ich wirklich finde, sage ich jetzt persönlich und will den nicht holen im Beispiel, dieser jetzige das macht, ja. Und dann gibt es noch eine Präses, es gibt da ja schon solche Strukturen, Geschäftsführer, so, ja. Aber auch diese Aufgaben, macht das nicht Sinn, die mit zwei Personen zu besetzen, mit unterschiedlicher Erfahrung. Also unterschiedlicher Geschlechtlichkeit, unterschiedlichen Alters. Also kann man auch in den Rollen schon, wenn man sie nicht völlig aufweichen will, weil sie auch an manchen Stellen, gerade beim Großverband, auch funktional sind, kann man nicht Leitung teilen, miteinander ausüben. Gibt gerade in der Rheinischen Kirche zum Beispiel so Versuche, dass Superintendentinnenämter geteilt werden und gemeinsam gemacht werden. Ich glaube, da ist, glaube ich, eine große Kraft drin, weil es dann miteinander. Weil manches musst du dann in so einer Rolle vielleicht auch irgendwie in dieser Rolle klären. Dann, wenn du dann nicht alleine bist, das ist, da könnte was. Also ich denke an diversere und geteiltere Leitung, wenn ich das mal auf diese Position beziehe. Das könnte man jetzt für Präsides weiterdenken und ist vielleicht da nochmal ein bisschen was anderes. Und da ist das ja auch nämlich auch wahr. So machen die das ja auch schon viel zusammen, auch mit den Stellvertretenden. Und also ist das auch schon genau der Weg, den weiterzugehen. Also, wenn ich irgendein Recht habe, da irgendwie von außen von halb außen oder wie auch immer, dreiviertel, das irgendwie zu kommentieren. Aber wenn du mich das so fragst, würde ich sagen, ja, das würde ich mir wünschen. So, und dass das da sich in diese Richtung entwickelt. Und andersrum auch, an die, die dann geführt werden, wenn man das so will, ja, also die dann erwartet keine Heroes. Das ist ja manchmal fast eine, also ich denke manchmal, boah, in der Komplexität dieser Welt, die irgendwie an Verdichtung und an Komplexität gewonnen hat, zumindest nehmen wir sie mehr wahr, weil ich war nicht schon immer da, aber wir nehmen sie mehr wahr und sie muss bearbeitet werden. Da, boah, so, jetzt es kommt hier und wir erklären jetzt, wie die Welt funktioniert. Ich glaube, das ist fast nicht leistbar. Also irgendwie die Erwartung auch in die Richtung Leitung gut zu managen, so, und da irgendwie auch einen Beitrag mit zu leisten, das so. Und auch selber
Verantwortung zu übernehmen. Ja. Und wenn wir es umdrehen, denn wir Leitende sind, auch nicht selbst an uns den Anspruch zu haben, diese Heroes zu sein. Ne? So kann man, so rum kann man es ja auch denken. Vielen Dank. Ich glaube, wir könnten noch eine weitere Folge mit dir aufnehmen. Ich hätte viele, viele Anschlussthemen. Wenn ich eine Sache dazulegen darf, die ich bei dir stark rausgehört habe oder wo ich mich auch ein Stück weit ertappt gefühlt habe, ist so diesen hohen Grad an informellen Wegen und Verbindungen bei euch. Ich glaube, wir im CVM neigen, und das sage ich ganz selbstkritisch, gerade überregional, zu einer starken Formalisierung. Wer ist wo drin, wird weiter delegiert zum nächsten Gremien und so weiter und so weiter. Genau, und da glaube ich, haben wir schon auch einen Auftrag, stärker nochmal zu gucken, was braucht es an formalen Strukturen und Verbindungen und wo braucht es ein lebendiges Beziehungsnetzwerk. So habe ich euch auch wahrgenommen und verstanden. Ja. Und das ist auch vollkommen ausreichend an gewissen Stellen. Vielen Dank für deine vielen Inspirationen. Und damit gehen wir über zu unserer Rubrik.
Auf in die Praxis.
Genau, und da hat Daniel eben eigentlich schon die perfekten Tipps gegeben. Wir wollen euch heute bei Auf in die Praxis nochmal ermutigen, vielleicht in euren bestehenden Gremien, eurem Vorstand mal mutig auszuprobieren, Rollen zu rotieren, mal zu schauen, kann mal wer anders moderieren, vielleicht auch protokollieren, da nicht die Dinge als in Stein gemeißelt hinzunehmen, sondern auch miteinander nochmal neu Begabungen zu entdecken, auszuprobieren und anschließend drüber zu reden, was hat sich auch verändert, wenn das nicht die Person macht, die es vielleicht immer tut. Und ein zweiter, vielleicht noch nächster Schritt, der sich daraus ergeben kann, auch mal als Vorstand sehr ehrlich hinzuschauen, wer übernimmt eigentlich welche Aufgaben und welche sind sozusagen auch untrennbar an eine gewisse Rolle geknüpft und wo ist es vielleicht auch einfach so, dass sich das irgendwann mal ergeben hat, dass der oder die erste Vorsitzende gewisse Aufgaben hat, die müssen aber gar nicht bei der Person sein. Und schnappt euch doch gerne mal viele Moderationskarten oder macht das digital und schiebt so ein bisschen hin und her und schaut nochmal drauf, was sind vielleicht wirklich Pflichtaufgaben und was ist gewachsene Struktur, die aber gar nicht mehr unbedingt zu der Person passt, die jetzt diese Rolle inne hat, und überlegt gemeinsam, kann Verantwortung auch neu und nochmal anders gemeinsam verteilt werden. Das könnten vielleicht so ganz erste praktische Schritte sein, ohne dass ihr gleich die Satzung ändert und in ein komplett neues System übergeht. Und wir haben euch dazu auch schon mal die Sitzungsbox, Sitzung Out of the Box von Tobi Liebmann empfohlen. Verlinken wir euch auch diesmal nochmal in den Shownotes. Da findet ihr ganz viel Material, was euch auch unterstützt. Nochmal die einzelnen Aufgaben, die in der Sitzungsleitung anfallen. Da sage ich mal, einen kleinen Spickzettel an die Hand zu bekommen, auch für Leute, die vielleicht noch nicht so viel Erfahrung da mitbringen, wie ihr da guten Einstieg hinbekommen könnt und vielleicht auch gerade jüngere Leute ermutigen könnt, mal die Moderation einer Sitzung zu übernehmen. Das wäre unser Tipp an dieser Stelle.
Und da wir noch nicht wissen, wie es konkret in der nächsten Folge weitergeht, und das machen wir einfach auch ganz transparent hier, kommen wir direkt zum Checkout. Und mit der Frage, welche Haltung ist für dich unverzichtbar, wenn man gemeinsam leiten will? Oder vielleicht auch welcher Aspekt, um es nicht ganz so groß zu machen? Lena, da Dani noch so nachdenklich aussieht, darfst du mal starten.
Ich befürchte, den Satz, den ich jetzt sage, habe ich in diesem Podcast auch schon mal zitiert.
Wahres darf man auch wiederholen.
Ja, ich hänge sehr, auch durch den Perspektivprozess geprägt, an der Aussage from Ecosystem to Ecosystem, bezogen auf die Theorie U. Da findet ihr auch ganz viel Material bei anderen Folgen. Erkläre ich euch jetzt nicht alles nochmal, aber für mich ist die Quintessenz auch von dem, Daniel, was du heute eingebracht hast, für mich als einzelne Person, wenn ich an Leitung, an geteilter Verantwortung beteiligt bin, ich sag mal, mein eigenes Ego und meine persönlichen Interessen und auch das Thema Macht viel heute, das immer wieder zu reflektieren, meine Motive zu überprüfen, zu sagen, bin ich noch mit meinen Werten, auch mit unseren gemeinsamen Werten on board und mehr zu gucken, wie kann ich in das Gemeinsame dazu beitragen, dass da was im Miteinander wächst, wo es nicht um mich als einzelne Person geht.
Daniel.
Also ich würde sagen, zwei Dinge. Zuhören. Und vielleicht so wirklich. Also wenn ich merke, ich formuliere schon, während die andere spricht, die Antwort, die ich immer sagen will, dann höre ich nicht zu. Sondern wenn ich das gerade nicht tue, dann höre ich, glaube ich, zu. Das ist, glaube ich, wichtig. Und sozusagen die andere Seite der Medaille, vom Herzen sprechen. Also wirklich auch was sagen, was mir ernst und wichtig und am Herzen ist und wo ich da das Gefühl habe, okay, damit kann ich jetzt was voranbringen und beitragen, sich nicht zurückhalten, sondern es auch einbringen und sagen. Fabian.
Vielen Dank. Bei deiner Antwort habe ich direkt an die Praktiken des Gelingens denken müssen. Aufmerksame HörerInnen werden es in anderen Worten wiedererkannt haben. Für mich ist Vertrauen in die anderen Menschen und in Aushandlungsprozesse so das Entscheidende, was ich bei gemeinsamer Leitung und auch aus dieser Folge mitnehme. Und damit sage ich ein großes Danke an euch beiden und vor allen Dingen an dich, Daniel.
Ja. Hey, danke euch.
Sehr inspirierend, sehr angenehm. Vielleicht laden wir dich nochmal ein, irgendwann zu Brotbacken und Dialog.
Ja, dabei.
Hat Spaß gemacht und ich hoffe euch auch, liebe HörerInnen, und wir hören uns in 2 Wochen wieder. Und bis dahin euch eine gute Zeit. Ciao, ciao.
Ciao, ciao. Okay.